Es ist so schön, wenn man sich am Morgen grüßt, so wie ich Sie auch heute grüßen will. Mich freue, dass Sie da sind. Aber heute Morgen habe ich mich besonders an dem Gruß aus dem Losungsbüchlein gefreut. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie auf dich hofften, halfst du ihnen heraus. Sollen sie heute auch erleben und erfahren. Wir wollen miteinander das Lied singen. Treuster Heiland, wir sind hier, 434, alle fünf Verse, 434. Wir wollen beten. Du treuer Heiland, wir sind vor dir jetzt versammelt. Und du kennst jeden von uns. Und du weißt, was jeden von uns bedrückt und traurig macht. Aber wir kommen zu dir, weil wir um deine Liebe wissen. Wie du für uns sorgst, das haben wir schon oft erfahren. Und auch an diesem herrlichen Sommermorgen wollen wir dir danken für all das Gute, was du uns schenkst, dass du uns so treu versorgst, dass du uns den Frieden gibst in unserem Land. Aber wir suchen doch viel mehr. Wir kommen zu dir mit viel, viel Not, die nur du lösen kannst. Und da, wo wir nicht mehr weiter wissen, da musst du uns jetzt durch dein Wort den Weg zeigen. Jetzt gib doch, dass wir hören können, dass wir uns lösen von den eigenen Gedanken, dass wir nicht nur kleben an unseren Gefühlen, sondern bereit werden zu lauschen, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Und dann mach uns auch zu Tätern deines Wortes, die deinen Willen tun. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bekümmert. Wir beten in der Stille. Die auf dich harren, kriegen neue Kraft. Amen. Und freuen wir uns, dass die Ringeisens ein Lied singen.
Wir haben gehört, dass es uns sehr viel geben kann, wenn wir mit Worten der Väter oder längst verstorbener Glaubenden Gott loben und ihm danken. Und das wollen wir auch jetzt tun, mit Worten eines Psalms, des Psalms 103.
Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Ich lade Sie wieder herzlich ein, mitzusingen, dass Sie ganz spontan mit einstimmen.
Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich danke dir, Gott, von ganzem Herzen und verkünde die Wunder, die du an mir tust.
Und bin fröhlich in dir.
Ich preise deinen Namen, du Allerhöchster. Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wache mein Herz beim Klang der Leier, singe Psalter und Harfe zum Lobe des Herrn. Das Morgenrot steige auf aus der Nacht und künde Gottes Güte, die niemals endet. Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, oh, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Ich lese aus Jesaja 35, wenn Sie in Ihrer Bibel das mit aufschlagen, Jesaja 35, eine wunderbare Gottesverheißung von der neuen Welt, wenn der Messias kommt, die Jesus-Verheißung, die hat sich zeichenhaft erfüllt im Kommen Jesu und wird dann, wenn Jesus wiederkommen wird, vollkommen erfüllt werden. Wir lesen von Vers 3 ab, Jesaja 35, Vers 3, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Freuen Sie sich auch mal drauf, wie das ist, wenn all die Leiden dieser Welt hinter uns liegen, kein Schmerz und kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein, wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen, und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen, auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Also die Toren, die, die in der Bibelstunde dabei waren im Dienstag, die wissen, was das ist. Das sind nicht bloß die, die vielleicht nicht ganz gut denken können, sondern Toren sind Leute, die mutwillig Gottes Gebot brechen. Torheit ist das schlimmste Wort für mutwillige Sünde. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten des Herrn werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Freuen wir uns, dass wir euch noch mal hören dürfen.
Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn die Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was dein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet.
Wenn du ängstlich bist und verzweifelt weinst,
hört er dein Gebet.
Wenn du kraftlos wirst und dich selbst verneinst,
hört er dein Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. Wer hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet, Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet, Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt. Gott hört dein Gebet.
Wir wollen jetzt miteinander singen aus dem Lied Jesu, meine Freude, 293. Das sind das so schöne Verse, wie wir uns bergen dürfen in aller Not unter seinem Schirmen, unter seinem Schutz, unter seiner Behütung und Bewahrung. 293, die Verse 2 und 3 und dann noch den letzten, den sechsten Vers.
Thank you.
Das wünschen wir auch bei unseren vielen Kranken, die jetzt mit uns verbunden sind über die Kassetten, dass Jesus hereintritt in ihr Krankenzimmer und sie dann das bestätigen können. Auch das Betrüben muss lauter Freude sein, denen, die Gott lieben. Wir haben heute als Predigtext Markus 7, Vers 31 bis 37. Markus 7, Vers 31 bis 37. Ich war ja im letzten Monat im Libanon und habe dort im Gottesdienst predigen müssen, der evangelischen Gemeinde. Und da habe ich von dieser Libanesin gepredigt, von der davor steht, der Frau aus Syro-Phönizien, das ist der Libanon. Und jetzt kommt Jesus, nachdem diese Geschichte geschehen war, wieder zurück an den See Genezareth und geht dort in das heidnische Gebiet, das jenseits des Sees Genezareth war. Und dort erlebt er Folgendes. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon, das sind die großen Palästinenserlager heute, an das Galiläische Meer, das ist jetzt an den See Genezareth, das war eine große Reise von etwa 110 Kilometern, mitten in das Gebiet der Dekapolis oder der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und Jesus nahm ihn aus der Menge beiseite. Im Altluther heißt es besonders, Jesus nahm ihn besonders. Und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte. Das Wort Seufzen finden Sie auch noch einmal auf dem Friedhof am Grab des Lazarus. Wie Jesus mitempfinden kann mit unseren Schmerzen und mit unseren Leiden. Und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und Jesus gebot ihnen, sie sollten niemandem sagen, ja, was ist jetzt los? Warum will das Jesus nicht? Müssen wir uns nachher damit beschäftigen. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, Jesus hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Das höchste Gut, das ist doch die Gesundheit. Ich weiß nicht, wie oft ich das höre tagtäglich, wenn ich immer wieder Besuche mache bei den Älteren und wir dann drauf zu sprechen kommen. Ja, ja, Hauptsache, Hauptsache, man ist gesund. In der Tat, das ist ungemein wichtig und darum tun wir ja auch so viel für unsere Gesundheit. Viele essen nur noch Vollwertkost und trinken die gesündesten Säfte, die sie kaufen können. Die anderen machen Sport und Gymnastik oder gehen in die Kur und suchen die beste Medizin. Vor ein paar Tagen ist was Originelles passiert. Da kam ich zu einem alten Mann und ich habe gesagt, Sie sehen erstaunlich fit aus, hoch in den 80ern. Und dann sagt er sehr feierlich, ja, wissen Sie, ich bin nicht wie die anderen. Ich habe auch was für meine Gesundheit getan. Ich hätte gern was zu ihm gesagt, habe aber, weil ich langsam doch weise werde, meinen Mund gehalten, habe gedacht, wie wenn die anderen nichts gemacht hätten, wie wenn die Kranken liederlich gelebt hätten. Nicht, das kann man ja manchmal so treffen, dass da einer sagt, wissen Sie, ich war immer mäßig und deshalb bin ich gesund. Ich wollte so Leute als darauf hinweisen und sagen, es ist doch ein unverdientes Geschenk, wenn man gesund ist. Das kann man sich leider nicht erarbeiten. Natürlich kann man seine Gesundheit ruinieren, aber das trifft ja in den wenigsten Fällen bei den Kranken wirklich zu. Warum Menschen krank sind, das ist ja das große Rätsel. Und darum haben wir auch die Medizin, die ja Gewaltiges leistet. Da unten wird das Bethesda neu gebaut. Man braucht gute Krankenhäuser. In den städtischen Kliniken wollen sie jetzt Herzabteilungen einrichten, dass man auch die komplizierten Herzoperationen machen kann. Man muss doch die Krankheit irgendwie meistern können. Was heute die moderne Medizin kann, ist doch erstaunlich. Etwa, wenn Sie an die Antibiotika denken oder dass die Seuche der Pocken ausgerottet ist. Das sind doch Leistungen der Medizin. Wissen Sie, wie dick ein Millimeter ist? Und wenn Sie einen zehnten Teil vom Millimeter nehmen und nochmal halbieren, dann kommen Sie auf die Dicke einer Operationsnadel, die heute von Ärzten benutzt wird. 0,05 Millimeter. Und da operieren die unter dem Mikroskop in der Gefäßchirurgie. Aber je mehr die Medizin vorwärts schreitet, fragen wir uns ja immer wieder, ja, ist das eigentlich richtig, was sie machen? Ist das eigentlich richtig? Da vegetieren ja so viele Kranke bloß noch. Von Operation zu Operation, das ist doch kein Leben mehr. Jetzt haben wir die Errungenschaften, endlich. Und dann spüren wir, das ist doch nicht das Leben, was da wiederhergestellt wird. Aber warten Sie mal, bis Sie selber so krank sind. Da sind Sie froh für jeden Strohhalm, den man Ihnen reicht. Und Sie sagen auch, probier doch noch irgendetwas, ob mich nicht noch einer endlich gesund machen kann. Ich will Ihnen heute Morgen etwas anderes zeigen. Es war vor Jahren hier eine junge Mutter aus unseren Reihen, die in einer Krebsklinik war. Und die schrieb einen ganz verzweifelten Brief und sagt, was ist los mit uns Christen los? Ihr ahnt nicht, wie hoffnungslos diese Leute sind. Die sind enttäuscht von allen medizinischen Möglichkeiten und niemand kommt, kein Seelsorger, kein Trost, keine Hoffnung. Und dann sagte, da müsste man doch irgendetwas den Leuten weitersagen von Jesus. Für uns, die wir heute nicht so betroffen sind, kommt das ganz unerwartet. Ist Jesus wirklich die Antwort auf die Leiden unserer Zeit? Am Ende des 20. Jahrhunderts, es gibt keinen anderen Heiland. Es gibt keinen anderen Heiland für alle Menschen. Keinen Trost. Auch nicht in der schnell vorwärts schreitenden Medizin. Da gibt es nur auf Zeit Trost, aber nie für immer. Mein erster Punkt, Jesus weicht dem Elend nicht aus. Jesus weicht dem Elend nicht aus. Ja, manchmal habe ich das auch schon gehört, dass Leute sagen, hör mal, du predigst ja immer bloß so von Krankheit und von Tod und von Leiden. Jetzt erzähl doch auch mal was für die Gesunden, für die Starken, für die tätigen Leute, die heute mitten in ihrem Beruf stehen. Nun, ab und zu fällt auch verdient Brosamen ab. Aber sehr interessant, im Neuen Testament hat sich Jesus wie ein Magnet hingezogen gefühlt zum Elend. War das damals so, dass da besonders viele Kranke waren? Nein, es ist so, wo Jesus hinkommt, wird das erst offenbar, dass wir in einer kranken Welt leben. Und vielleicht ist in unserer Gesellschaft das heute auch nur zugedeckt. Bei uns hat der Starke das Wort. Da wird von Leistung gesprochen, von dem, was man schaffen und arbeiten will. Und das andere haben wir verdrängt. Allein 40 Kassetten gehen heute in Krankenbetten von diesem Gottesdienst. Wo sind die? Die haben wir nicht vor Augen. Und was für ein unbeschreibliches Elend tut sich da auf junge Leute, die seit Jahren keinen Schritt mehr gehen können. Wenn sie nur mit einer dieser Not konfrontiert wären, sie könnten wahrscheinlich kein Wort mehr aus ihrer Kehle rausbringen. So schwer kann Leiden sein. Menschen, die das ganze Leben mäßig gelebt haben, liegen seit 10 Jahren gelähmt. Und die wollten sterben und können nicht sterben. Und Jesus geht zu ihnen und kümmert sich um sie. Vielleicht haben wir das auch in unserem Leben lange Zeit verschoben und haben Jesus auf die Seite gedrückt. Vielleicht brauchen wir ihn nur in ein paar Randpunkten unseres Lebens, in einer Prüfungsangst, in einer besonderen Not. Wir haben nie begriffen, dass Jesus mein ganzes Leben umgeben will. Er will der Heiland von mir sein. Das ist ja nicht zufällig so, dass in unserer Zeit das Wort Heiland aus der Mode gekommen ist. In den früheren Jahrhunderten, da hatten sie vielleicht nicht so viel Pharmaindustrie und nicht so viel Medizin, aber die Leute hatten noch einen Heiland im Leben und im Sterben. Sie waren geborgen und behütet und sie konnten das Lied ganz anders singen als wir. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Aber die Kranken, die haben alles durchprobiert und am Ende merken sie, Jesus ist da. Bei diesem Taubstummen waren es Freunde, die ihn zu Jesus gebracht haben. Gut, wenn man solche Freunde hat, die dann in der entscheidenden Stunde einem sagen, du brauchst Jesus. Jesus ist da, er lebt wirklich, er kümmert sich um dich, er nimmt sich um dich an und er will die Hand auf dich legen. Er will sagen, du bist mein. Das, was wir mit unseren Kranken tun können, ist gar nicht mehr. Also, dass wir einfach sagen, du, jetzt ist Jesus da bei dir. Und er lässt dich nicht los. Und für sie ist sicher das größte Wort, das sie auch je hören können, dass nichts sie aus der Hand Jesu reißen kann. Und dann ist unser Glaube plötzlich so einfach, so unkompliziert. Die Freunde haben ihn einfach zu Jesus geschleppt. Und das dürfen wir auch heute tun, mit aller Not, die uns bekümmert, er lädt uns ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In unserer Zeit gibt es natürlich viele Zweifel. Wir sind ja Leute, die denken und die kritisch nachfragen und die prüfen. Und das dürfen sie tun. Sie dürfen die Frage stellen und sagen, ja, kann denn Jesus überhaupt helfen? Ich weiß, dass das ein berühmter Professor ist an der Uni, dem vertraue ich, das habe ich oft gelesen, der hat Titel. Aber Jesus, kann Jesus helfen? Kann Jesus auch in leiblichen Nöten helfen? Kann Jesus auch in wirtschaftlichen Nöten helfen? Kann Jesus auch in Ehenöten helfen? Ja. Mehr als alle Menschen. Mehr als alle anderen Retter und Heilande dieser Welt. Er ist der eine Heiland, der es immer wieder gesagt hat, vor den Elenden, selbst vor der Macht des Todes. Da, wo Menschen in ihrem Leben alle verkehrten Dinge getan haben, er ist der, der zurechtbringen kann und erledigt ein, komm doch her zu mir. Wenn uns eine Krankheit befällt, dann sagen wir immer, so was Schlimmes gibt's eigentlich gar nicht wie das, was ich habe. Es ist nämlich müßig zu streiten, welche Krankheit schlimmer ist als die andere. Ist es schlimmer, taub zu sein oder schlimmer, blind zu sein? Jetzt können Sie eine ganze andere Kette noch von Krankheiten dazusetzen. Jede Krankheit in sich ist Ursache für Hoffnungslosigkeit und für die Sinnlosigkeit. Und darum ist jede Krankheit die schlimmste. Sofern sie mir in unserem Leben gar keine Chance mehr lässt. Vielleicht ist das auch Unsinn, dass wir heute so viel von der Gesundheit reden. Wer ist denn wirklich ganz gesund? Wir haben schon oft davon gesprochen. Ist nicht das Große, wenn es heilende Kräfte gibt? Wenn eine Wunde sich schließt und zuheilt? Wenn ein Schmerz weicht? Wenn die Gesundung die Krankheit überwindet? Aber wenn man plötzlich spürt, jetzt ist die Krankheit stärker und jetzt kann mein Leib nichts mehr entgegensetzen und all die Heilmittel dieser Welt, die helfen nichts mehr, dann ist noch der Heiland da, Jesus. So brachten sie damals den Taubstummen zu Jesus. Es wird ja alle 6 Jahre, wenn man der Ordnung nachgeht, was ich nicht immer tue, über diesen Text gepredigt. Und wenn ich zurückrechne, dann war ich vor 36 Jahren 17, als in unserer Johanneskirche am Feuersee der Pfarrer über diesen Text gepredigt hat. Und ich weiß, ich war ein junger Mensch, der sich gefreut hat, sportlich aktiv zu sein und in der Jugendarbeit tätig zu sein. Ich weiß nicht mehr, was der Pfarrer gesagt hatte. Er hatte einen tauben Sohn. Und das ist mir hängen geblieben. Dass da ein Vater mitlitt mit seinem Kind. Wie sollen Väter ein solches Kind ins Leben lassen, wenn sie doch spüren? Jesus hat das lösende Wort noch nicht gesprochen. Und doch verkündet er, dass er der Heiland ist. Der Heiland, der größer ist als alle Not, als alle Traurigkeit, als alles Leiden und alles Kranke. Und er kehrt ein in die Krankenstuben. Jesus weicht dem Elend nicht aus. Das ist der erste Punkt, den wir behalten wollen. Jesus weicht dem Elend nicht aus. Er lässt sich hingezogen führen zu den Elenden, zu ihnen. Und das Zweite, Jesus kann machtvoll heilen. Jesus kann machtvoll heilen. Ja, er kann das. Wissen Sie, dass wir das tagtäglich erleben. Wunder über Wunder. Wunder, die wir medizinisch nicht erklären können. Gebetserhörungen, wo uns die Sprache wegbleibt. Aber wir erleben auch häufig das nicht. Er kann. Ich möchte überhaupt nicht mehr anders leben, als alle Not vor den Herrn zu tragen, und mein ganzes Leben ist bloß noch ein Rechnen mit den großen Wundern Jesu. Sie dürfen auf Schritt und Tritt seine Hilfe im Leibhaftigen erfahren, im Gesundheitlichen, in allen Nöten. Natürlich kann er das. Und das erleben wir heute, das ist ja die Freude unseres Christseins. Darum singen wir ja so gerne unsere Loblieder. Und wir erleben das auch in der Gemeinde. Auch bei unheilbaren Krankheitsnöten erleben wir auf Schritt und Tritt Wunder. Wir wollen das andere nichts verschweigen, weil so manche unter uns diese lang erbetene Heilung nicht erfahren. Da war auch eine Kranke, die mit uns über die Kassetten in Verbindung war und in einer so schrecklichen Gichtkrankheit litt, mit den nur wenig über 30 Jahre alt. Ich habe es in meinem Krankenbüchlein beschrieben, wie sie dann dort ihre Briefe schrieb an die anderen Kranken und sagt, ich bin so voll der Wunder Gottes, der mich umgibt, der mir täglich zeigt seine Güte. Und für sie war es ein Wunder, wenn sie nur mit ihren rasenden Schmerzen die Bettdecke hochziehen konnte. Das Erstaunliche ist ja, dass unsere Kranken dauernd von den Wundern Jesu reden. Die erleben das in all den Kleinigkeiten, gerade in ihrer Krankheitszeit. Sagen sie, ich bin ja da, er ist ja da und er hilft. Aber jetzt gucken wir uns mal das genau an, wie Jesus hilft. Dann verstehen wir auch, dass er nicht bloß da ist und er machte ihn gesund, sondern das Erste war, was er tut, er nahm ihn von dem Volk beiseite. Das fällt uns oft so schwer in der Krankheit, dass wir in der Stille liegen, abgeschottet von den Freunden, dass plötzlich der lärmende Betrieb nicht mehr da ist, dass die Termine in unserem Kalender durcheinander kommen. Das ist doch die erste Art, wie Jesus mit uns handelt. Denken Sie dran, in jeder Krankheit will Jesus mit Ihnen reden. Er nimmt Sie auf die Seite, er nimmt Sie besonders. Nutzen Sie die Stunden der Schlaflosigkeit in der Nacht, um mit Jesus über Ihr Leid, über Ihre Not zu reden. Und um den Trost Jesu sich richtig bewusst zu machen. Er nahm ihn vor dem Volk besonders. Das Nächste, was Jesus tut, er berührt die kranken Stellen. Nicht, weil Jesus ein Magier wäre. Das ist kein Wunderheiler von New Age. Jesus berührt die kranken Stellen, um nochmal deutlich zu machen, da liegt's drin. Ist das nicht schön für die Kranken? Jesus weiß, wie es aussieht. Auch wenn die Ärzte nur durch die Tomographie sehen, was da ist. Jesus fasst die Stellen an, die kranken Stellen meines Leibes. Es ist ja nicht irgendein Wundermittel darin verborgen, irgend in der Praxis, wie Jesus das handelt, sondern das Entscheidende geschieht nun durch das Wort Jesu. Darum habe ich am Anfang dieses Lied wieder singen lassen von Heinrich Zeller. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es Neuen schafft, Kranke macht, genesen. Ich will Ihnen deutlich widerstehen, wenn Sie meinen, es müsste irgendeine Zeremonie über den Kranken gemacht werden. Das ist nicht das Wichtigste. Tragen Sie das Jesuswort, das Bibelwort in die Krankenzimmer. Sprechen Sie mit den Kranken darüber, über die großen Trostworte Gottes, und Sie werden erleben, wie das bis ins Leibliche hinein wunderbar wird. Es wird besser mit Ihnen werden, über dem Gebet und über dem Hören des Wortes. Und wir wissen, dass darüber auch Gottes große Wunder geschehen. Durch das Wort, so wie Gott einst am Schöpfungstag die Welt geschaffen hat und er sprach und es geschah, und dann auf einmal die ganze Welt zur Entstehung kam, so kann Jesus heute noch einmal in das Chaos unserer Krankheit hineinreden. Das geschieht. Und noch etwas haben wir überschlagen, das gehört auch dazu. Jesus seufzte. Wir dürfen seufzen in den Krankheiten. Sie sind nicht gut. Sie sind ärgerlich. Sie machen uns so viel Not. Sie gehen über die Kraft. Und Jesus kann mitfühlen und mittragen. Jesus seufzt mit. Er hört die Seufzer deiner Seelen. Und was man keinem anderen erzählen kann, das darf man Gott gar kühnlich sagen, sagt Paul Gerhardt in dem Lied Gib dich zufrieden. Er kennt dein Seufzen. Er weiß um alles, was dich bedrückt. Und dann sah er auf gen Himmel. Da ist die Lösung. Gott kann lösen. Gott kann heilen. Gott kann Rettung schenken. Jetzt wollte ich, dass sie Glaubensmenschen werden. Glaubensmenschen, die aufblicken gen Himmel. Die mitten im Alltag wissen, da ist der Heiland bei mir. Bei mir gibt's kein Unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ich brauche mich nicht hinunterdrücken lassen in die Verzweiflung, sondern ich darf mich freuen. Da gibt's so viel Trost in unserem Gesangbuch. Zinzendorf hat ein Lied gedichtet, der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Schöner kann man es gar nicht mehr formulieren. Bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Dann heißt, wenn einer nichts als glauben kann, so kann er alles machen. Der Erdekräfte sieht er an als ganz geringe Sachen. Ich will mich bloß an Jesus voll Vertrauen hinhängen und dann wissen, er geht seinen Weg. Und noch das Letzte, er hat alles wohl gemacht. Er hat alles wohl gemacht. Die Leute jubilieren begeistert. Am liebsten hätte ich auch den Gottesdienst heute zu einem großen Jubelsonntag gemacht, dass wir all die Lob- und Danklieder anstimmen. Das können Sie ja dann zu Hause noch. Er hat alles wohl gemacht. Aber ich wollte mit Ihnen noch über den einen Punkt reden, warum Jesus verbietet, das publik zu machen. Das muss doch die Welt erfahren. Der Heiland Jesus kann alle Nöte lösen. Das muss man doch weiter erzählen, heute in alle Krankenstuben bringen. Jesus wollte es nicht, weil es nur die halbe Wahrheit ist. Er wollte erst, dass man es publiziert, wenn er zum Kreuz gegangen ist, wenn er den Weg des Leidens ging. Und dann ist die andere Hälfte auch noch da. Und Jesus ging hinein in die dunkle Nacht der Passion, als alle Finsternismächte wüteten, als selbst im engsten Freundeskreis der Verrat da war und Jesus verlassen in die Hände der Menschen fiel. Da hat Jesus den Sieg aufgerichtet in der Vergebung aller Schuld, dass er die Last der Welt wegträgt. Ich weiß, es gibt heute viele fromme Gruppen, die nur die eine Seite betonen und sagen, Jesus kann von allen Krankheiten heil machen. Aber dann würden wir ja auch sagen, Hauptsache man ist gesund. Und das ist nicht biblisch. Das ist ein falscher Satz. Nicht Hauptsache man ist gesund. Hauptsache man ist geborgen bei Gott. Hauptsache man ist geborgen bei Gott. So haben selbst die Apostel erlebt, vor denen alle bis auf einen den Märtyrertod erlitten haben, ohne dass sie die Befreiung Jesu erfahren haben. Und Paulus hatte einen siechen, kranken Leib und wurde nicht geheilt. Ich weiß, wie das
auch Ihnen als Predigthörern zu schaffen macht. Ich weiß, dass Leute nach jahrelanger Treue in unsere Gemeinde weggegangen sind, nur weil sie unheilbar kranke Kinder hatten. Und sie gingen in eine Gruppe, wo sie sagen, aber dort muss Heilung geschehen, dort ist versprochen. Und dort wird gesagt, wo Glauben ist, gibt es keine Krankheit mehr. Und ich sage, das ist eine Lüge, eine völlige Lüge. Und ich sage es jetzt in Gegenwart all der vielen Kranken, die leiden. Hauptsache, ich bin bei Gott geborgen und bin angenommen. Hauptsache, Jesus starb für mich und er lässt mich nicht los. Und dann weiß ich mich von ihm behütet, denn wir tragen einen Leib der Erniedrigung, der noch auf den Tod zugeht. Und nicht, dass Sie jetzt sagen, das ist eine Hintertüre, als ob ich es nicht Gott zutrauen würde. Ich habe es in meinem eigenen Leben, ich weiß nicht wie oft erlebt, dass Gott Unmögliches möglich gemacht hat. Und wir waren beschämt und überrascht mit unserem kleinen Glauben, auch in Krankheitsnöten. Aber Gottes letztes Ziel ist nicht die Gesundheit, sondern die Ewigkeit. Und das Geborgensein bei ihm, dass wir ihn finden, dass er mich bergen kann. Und wenn wir heute uns wieder sehnen und sagen, wann kommt denn die Kraft des Geistes Gottes über mein Leben, dann möchte ich sagen, ja. Aber die Vollendung des Geistes Gottes ist doch, dass er mein ganzes Wesen Gott gehorsam macht. Gibt's einen wunderbaren Sieg, als dass er mein störrisches Herz neu wandelt und dass er die Macht der Sünde in mir besiegt? So die schönste Heilung, die er schaffen kann. Nicht, dass wir da unterscheiden können zwischen leiblich und seelisch. Beides will er tun, aber es ist seine Freiheit, wo und wie er uns führt. Er kann uns auch durchs finstere Tal führen. Aber dann ist er doch noch da, in seiner großen Liebe, der uns hält, ganz nah bei sich und geborgen in seiner Hand. Er hat alles wohlgemacht, das können wir jetzt singen. Er hat alles wohlgemacht. Das können wir singen auch mit einem sterblichen Körper, auch mit einem kranken Leib, auch mit Lasten und Schmerzen. Er hat alles wohlgemacht. Und ich weiß, dass am schönsten und am lautesten und am fröhlichsten jetzt in den Krankenstuben gesungen wird, auch wenn oft nur noch das Herz jubilieren kann. In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast es in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellen Schalle. Freuen uns alle. Amen. Wir wollen ein Lied singen von Blumhardt, für den es ja in Mödlingen ein großer Eindruck war, als er im Leben dieser kranken Frau, der Gottliebin Titus, die Heilung erlebt hat. Aber einer, der sehr zurückhaltend war mit Krankenheilungen, der vielmehr ein Seelsorger der Bedrückten wurde in Bad Boll. Wir singen von diesem Lied vom älteren Blumhardt, 560, die Verse 1 bis 3 und dann auch den Vers 5, wo das Wort Hephata noch einmal kommt. Tu dich auf.
Yeah.
Wir wollen beten. Lieber Herr, wir bleiben immer wieder am Sichtbaren hängen. Und durch unsere Erfahrung sind wir auch immer wieder so fest in unserem Urteil über die Abläufe. Und das können wir kaum fassen, dass du durch dein lebendiges Wort auch heute eingreifst und die Geschichte längst nach deinem Plan und auch in unserem Leben die Not wenden kannst, da wo wir auf dich glauben schauen. Wir wollen das jetzt tun und dich um Verzeihung bitten, dass wir so oft nicht still auf dich geharrt haben. Wir wollen jetzt auch Fürbitte tun für so viele Kranke, die so arg leiden müssen. Du kennst sie mit all der Not. Und du kannst in all dem Leid nur Bergung geben, auch in unserem Leben. Da können wir uns nur fallen lassen in deine mächtige Hand. Und wir wissen, dass alles, was wir tun und leisten und arbeiten, ja nur ein Wunder deiner Güte ist. Die Kraft, die du uns jeden Tag gibst, jede Stunde, die du unserem Leben zusetzt und die du uns schenkst, ist ein Wunder deiner Güte. Aber auch so viel Erfahrungen deiner Nähe, die wir immer wieder machen, bewegt uns. Wir wollen dich jetzt auch bitten für unsere Berufsaufgaben, in denen wir stehen, für unsere Familien, für die Menschen, um die wir uns sorgen in unserer Nähe, Herr, zeige du da deine Wundermacht. Und schaffe du doch auch wieder Glauben an dich, Vertrauen in dich, in unserer glaubenslosen Zeit. Wir wollen an diesem Tag auch bitten für die Nöte der Welt. Gib du deiner Gemeinde das freimütige Wort von dir, dass sie überall dich als den Heiland und Retter verkünden, dass Menschen dich erkennen und an dich glauben und selig werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Ansinns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch einen Lob- und Dankvers singen, den letzten Vers vom Lied 233, so kommet vor sein Angesicht mit jauchzenvollen Springen. 233. Interessant, dass diese Loblieder alle in großer Not gedichtet sind. Auch bei diesem Lied heißt es gleich im ersten Vers, der Gott, der allen Jammer stillt. Das sind also Leute, die diese Erfahrungen machen, die mitten im Jammer der Welt stehen und dann entdecken, Gott sieht meine Not und kümmert sich um mich. Jetzt darf ich Ihnen noch sagen, am nächsten Sonntag haben wir wieder zwei Gottesdienste. Jetzt sind die Schulferien dann zu Ende, wieder zwei Gottesdienste. Wir haben jetzt vor, wieder die Gemeindeglieder dieses Gemeindebezirkes einzuladen Und da sind wir dankbar für jeden, der uns helfen kann. Auch wir freuen uns, dass manche von auswärts zu uns kommen, wenn sie uns dann helfen können, die Leute hier ein wenig anzusprechen. Die sind manchmal ärgerlich, wenn sie hier nicht parken können, unsere Nachbarn. Und dann ist schön, dass man sie auch mal liebevoll grüßt. Die Gemeindedienstmappen sind droben wieder gerichtet. Dort hat es auch kleine Bezirke, die noch nicht besetzt sind, wenn uns jemand helfen kann. Und darf ich die Gemeindediensthelfer bitten, im Gemeindehaus, im Clubzimmer, das erste Zimmer links, diese Mappen mitzunehmen und dann so bis Anfang September auszutragen. Am besten persönlich überbringen mit einem lieben Gruß. Das gelingt nicht immer, aber ist doch immer wieder nett, wenn man sagt, man will doch mal wieder grüßen und fragen, wie es geht und so. Die liebe Familie Wildermuth aus Fellbach, die haben durch ihren Schwiegersohn, den Bernd Gülker vom OM-Schiff, neue Nachrichten. Ich würde so sagen, dass, wo sitzen die Wildermuths jetzt? Dahinter sitzen sie. Die bleiben in der viertletzten Reihe hier im Schiff. Und wen es dann interessiert, der kann dann doch Näheres hören von diesem Angriff mit Handgranaten auf dem Schiff der Operation Mobilisation, auch über das, was Gott aus diesem Leid jetzt gewirkt hat. Nachher, ach so, wir haben ja Abendmahl. Ihr geht raus und trefft euch oben vorm Gemeindehaus. Ihr geht, wer sich da interessiert, vorm Gemeindehaus, weil wir hier ja im Anschluss Abendmahl haben. Dazu darf ich Sie einladen. Weil wir heute keinen zweiten Gottesdienst haben, können wir auch ohne Zeitdruck das Abendmahl feiern. Das heißt, wir feiern es in der etwas längeren Weise. Das war immer wieder der Wunsch von einigen, dass wir hier vorne das Abendmahl austeilen. Aber ich darf Sie darauf hinweisen, es wird um einiges länger dauern. Aber wer Zeit hat, sei herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn Sie es möglich machen können. Zum Opfer will ich sagen, wir sind so dankbar, dass Sie so treu den Dienst unserer Mitarbeiter von christlichen Fachkräften international mittragen. Die meisten von Ihnen, aber nicht alle, kennen unser Blatt. Die, die es nicht kennen, sollten es nachher da am Ausgang auch mitnehmen. Mich bewegt das so, wie die drei Schwestern, die Krankenschwestern da am Pinatubo arbeiten, wo dieser Vulkan jetzt ist. Eine dieser Krankenschwestern, die ist nicht mal tropentauglich gewesen, und das liegt ja in den Tropen. Und sie hat jetzt eine schwere Augenentzündung, weil sie sehr kranke Augen hat. Und sie harrt da draußen aus, weil sie sagt, ich kann die Leute jetzt nicht allein lassen. Und dass Sie es sehen, das ist so ein Wunder. Oder unser Dr. Katzwinkel mit seinen Kindern, die haben alle die schrecklichste Gelbsucht hinter sich, sind alle furchtbar krank. Was da erlitten wird und was dort erfahren wird, auch in diesen Herausforderungen. Und ich bin so froh, dass Sie das im Gebet mittragen und dass Sie dahinter stehen, aber auch durch Ihre Gaben. Weil ich glaube, dass durch Menschen, die draußen in der Not praktische Hilfe geben und dann von Jesus reden, eine umfassende Hilfe angeboten werden kann. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.